Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 07, Neuerungen 2025, kompakt zusammengefasst. Und ich freue mich, dass auch wieder heute Anita Dormeyer mir gegenüber sitzt. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ich freue mich natürlich wieder sehr, dass wir uns heute in diesem oder bei diesem schönen Thema wiedersehen oder wieder hören.
Auf jeden Fall. Und heute haben wir uns zur Aufgabe genommen, zum neuen Jahr zu besprechen, was es für Neuerungen gibt. Ein neues Jahr bedeutet ja auch immer neue Gesetze, neue Regelungen. Und die betreffen uns besonders in unserem Berufsalltag mit Buchführung und Steuern natürlich auf eine besondere Art und Weise. Und da möchten wir heute gemeinsam viele kompakte Positionen ansprechen, um einen Überblick zu verschaffen, was sich so alles Neues ergibt in diesem Jahr.
Man kann natürlich nicht alles erzählen, das ist ganz klar. Wir konzentrieren uns auch nur auf wirklich wichtige Dinge. Und der Gesetzgeber hat ja wieder einiges erledigt zum Jahreswechsel, macht ja sehr gerne gerade zum Jahreswechsel. Und da würden wir vielleicht auch gleich mal erwähnen müssen, dass es einen neuen Tarif gibt, dass wir neue Freibeträge haben. Man hat das noch kurz vor knapp, auch als die Ampelkoalition schon nicht mehr bestand, noch mal mit irgendwie zusammengestrickt. Und so haben wir jetzt wirklich auch die Entlastung in der Progression bekommen. Wir haben Solidaritätszuschlag, der weiter oben anfällt. Also all diese Dinge, die man gerne hat als, ja, ich sag mal, als Steuerpflichtiger, als Arbeitnehmer. Man kann sich in der Lohnabrechnung wirklich auf Neuigkeiten bzw. auf einige Entlastungen in dem Zusammenhang freuen. Wenn man sich alleine vorstellt, dass jetzt der Grundfreibetrag doch die 12.000 Euro Marke überschritten hat, ja, und da hat man dann doch einiges an Entlastungen auf der Lohnabrechnung. Das muss man natürlich noch abwarten. Die nächste kommt ja wahrscheinlich demnächst auf Sie zu. Ist es wirklich einfacher, beziehungsweise nicht einfacher, sondern günstiger geworden? Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Denn, ja, Kevin, was ist noch alles passiert? Da weißt du natürlich auch viel zu erzählen.
Klar, wenn wir über Rechengrößen reden, reden wir natürlich über die Grundfreibeträge, die positiv sind, aber auch Beiträge, die wir leisten müssen als Arbeitnehmer insbesondere, sind natürlich gestiegen. Der Beitrag zur Pflegeversicherung ist hoch. Die Krankenkasse hat natürlich Zusatzbeiträge, die sie jetzt erhöhen können.
Vor allen Dingen die Zusatzbeiträge werden sich natürlich deutlich in den Lohnabrechnungen zeigen.
Das wage ich auch zu behaupten. Also meine Krankenkasse hat mich auch schon angesprochen und angeschrieben und ganz stolz programmiert, dass sie unter den maximalen 2,55% sind und deswegen ich die richtige Wahl getroffen habe, zu dieser Krankenkasse zu gehen. Dennoch bietet es sich jetzt wahrscheinlich an, sich Gedanken zu machen, ob ein Krankenkassenwechsel als Arbeitnehmer sich vielleicht sogar wieder lohnen könnte, dadurch, dass da wieder ein bisschen Wettbewerb bei den Krankenkassen entstehen kann.
Ja, ob da natürlich wirklich so eine günstige Kasse dann gefunden werden kann, das muss jeder selber entscheiden. Aber Fakt ist, dass die Lohnabrechnung natürlich deutlich, deutlich ungünstiger ausfällt, obwohl eben im Gegenzug die steuerlichen Freibeträge zur Entlastung führen müssten. Also da wird man schon sehen, dass unterm Strich vielleicht der eine oder andere wirklich gar keine Verbesserung sehen wird.
Ja, das glaube ich auch. Auch vielleicht eine andere Position ist, dass wir ja den Lohnsteuereinbehalt, da hat sich jetzt auch nochmal eine Kleinigkeit geändert, und zwar, wenn Arbeitgeber zu wenig Lohnsteuern behalten, müssen sie für die Fälle, in denen sie die hohen Lohnsteuern nicht nachträglich einbehalten können, dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzeigen.
Ja, wir hatten da in der Praxis eigentlich immer schon die Anzeigepflicht von Arbeitgebern, aber die wurde nie ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen und die ist eben jetzt nochmal mit dazugekommen. Das heißt, besonders für Arbeitgeber, wenn sie über der nächsten Lohnabwicklung stehen oder eben sich Gedanken machen, man muss sich schon immer auch mit der Frage Gedanken machen, kann ich noch alles im Lohn wirklich aufnehmen? Ja, und wenn es nicht der Fall ist, dann muss eben sofort umgehend die Finanzverwaltung informiert werden. Das sollte man immer schriftlich tun oder eben zur Niederschrift aufnehmen lassen. Das würde auch funktionieren. Heutzutage macht man das aber gerne per Mail. Man teilt dem Betriebsstättenfinanzamt mit. Das ist immer das Finanzamt dort, wo die Lohnsteuer eingereicht wird. Also die Lohnsteueranmeldung auch abgegeben wird. Ich kann die ordnungsgemäße Abführung der Lohnsteuer leider nicht zusichern. Und so muss eben das die Finanzverwaltung selbst übernehmen.
Und jetzt, wo wir über Lohn reden und so viele Abgaben, die wir mehr haben, aber so haben wir auch etwas Positives im Lohn. Der Mindestlohn ist ja auch gestiegen und damit hat sich auch die Minijobgrenze ja auch wieder verschoben. Dazu hatten wir in der vorherigen Folge auch nochmal ausführlich gesprochen. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, einfach gerne nochmal die Folge 06 einschalten. Da reden wir ausführlich drüber, warum wir jetzt alle auch mehr brutto haben könnten.
Genau, da der neue Mindestlohn beziehungsweise eben auch die Minijobgrenze, da vielleicht nochmal reinhören. Das sind die Details mit den neuen 556 Euro beim Minijob auch nochmal dargestellt.
Und wodurch wir auch nochmal mehr Geld in den Taschen haben könnten, ist, dass ja auch das Kindergeld gestiegen ist und eben dementsprechend auch der Kinderfreibetrag. Also auch da haben wir wieder die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Euro mehr in der Tasche zu haben.
Ja, Kindergeld, unglaubliche Erhöhung auf 5 Euro. 5 Euro im Monat, ja, das ist natürlich schon eine tolle Erhöhung. Sofern man überhaupt Kinder hat, das ist natürlich auch immer das Thema, dann kann man eben sich freuen über Kindergeld und eben auch Kinderfreibetrag in der Steuererklärung. Die Kinderfreibeträge wurden allerdings sogar rückwirkend erhöht und das hat der Gesetzgeber nicht einfach freiwillig gemacht, so wie das oft propagiert wird. Das Existenzminimum war einfach zu niedrig und so musste man diese Freibeträge anpassen. Das war für mich nur eine Frage der Zeit, wird immer gern als tolle Neuigkeit propagiert. Es ist aber eine Pflicht des Gesetzgebers, das laufende Existenzminimum einfach freizustellen. Und übrigens, aktuell ist noch nicht geklärt, ob die vorhandenen, die neuen Beträge wirklich richtig sind. Wir haben ein Verfahren dazu. Da sollte man unbedingt Einspruch einlegen in den alten Steuererklärungen. Ist denn wirklich der Grundfreibetrag ausreichend? Denn wenn man das vergleicht mit Bürgergeldzahlungen, dann kommt man unter Umständen nicht auf den Betrag, der da notwendig ist. Und so auch da ein Hinweis für die Steuererklärenden. Für die, die in der Einkommensteuer sind, achten Sie auf dieses neue Thema. Hier wird vielleicht noch der Bundesfinanzhof oder auch das Bundesverfassungsgericht tätig werden.
Und Kinder sind auch nochmal ein gutes Stichwort, da sich ja auch die Kinderbetreuungskosten auch nochmal geändert haben und wir da auch neue Grenzen erreichen.
Kinderbetreuungskosten, immer wichtig. Kinder müssen ja betreut werden und das gibt es auch im Steuerrecht natürlich wieder anzutreffen. Im Steuerrecht haben wir Möglichkeiten für Kinder bis 14 Jahre. Ja, und wenn diese 14 Jahre nicht vollendet sind, dann haben wir letztendlich die Möglichkeit, aktuell sogar 80% der Kinderbetreuungskosten anzusetzen, maximal 4.800 Euro pro Kind. Im letzten Jahr waren das noch ein klein wenig weniger. Da waren es nur 2/3 gewesen, maximal 4.000 Euro. Also auch da eine Erhöhung. Für die Planung immer wichtig, das gibt es ab 2025. Und so vielleicht schon mal mit Oma in die Gestaltung gehen. Ja, Oma, wie sieht es denn aus mit den Kinderbetreuungskosten? Wir könnten jetzt sogar mehr steuerlich ansetzen. Vergessen Sie aber nicht, dass Oma eventuell auch besteuern muss. Das sollte an der Stelle nicht vergessen werden. Und bei den Kinderbetreuungskosten bitte auch immer dran denken, wir benötigen eine Rechnung und da muss alles genau geregelt sein und es darf auf keinen Fall bar bezahlt werden. Es muss also laufend immer wieder Überweisungen oder eben unbare Zahlungen geben. Nur dann würde es wirklich funktionieren. Ein kleiner Tipp noch für die Gestaltung. Man könnte nur mit Fahrtkosten gestalten und da hat man keine Probleme mehr. Bei den Fahrtkosten können Sie den Ansatz vornehmen. Auf der einen Seite in der Steuererklärung. Ja, und auf der anderen Seite hat eben dann Oma auch nichts zu besteuern. Das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit. Muss natürlich ordentlich gestaltet werden, damit das in der Steuererklärung dann auch ordentlich funktioniert.
Und jetzt haben wir so viel Steuern und Besteuerung gesagt, dann fällt mir auch so ein, es gibt auch eine spannende Neuerung in der Einkommensteuer. Wenn ich jetzt an Einnahmen und Entnahmen zusammen mit Photovoltaikanlagen denke, da hat sich ja auch einiges getan, insbesondere bezüglich der Steuerbefreiung und der Höhe, wie viel Peak, also wie viel Kilowatt jetzt steuerfrei sind.
Ja, ein Lieblingsthema, ein absolutes Lieblingsthema der Bundesregierung in den letzten Jahren. Man möchte einfach das Ziel nach vorne bringen. Auf allen Dächern in Deutschland soll eine Photovoltaikanlage sein. Ja, jeder soll sich seinen Strom selbst produzieren können. Und da hat man 2022 eine Steuerbefreiung eingeführt für kleine Photovoltaikanlagen. Wir haben das also schon eine ganze Weile, 2022, pro Anlage auf dem Dach steuerfrei, alles, was damit in Zusammenhang steht, bis 30 kWp. Und da gab es aber noch eine zweite Grenze. Ja, und um die geht's. Diese zweite Grenze, die hat man nun noch einmal nach oben gebracht. Die zweite Grenze bezieht sich auf die Einheiten in einem Gebäude. In einem Gebäude, je nachdem, ab 3 Einheiten arbeiten wir mit 15 kWp mal Einheit. Ja, das war bisher der Fall. Neue Regelung. Der Gesetzgeber möchte ja weiter die Photovoltaikanlage nach vorne bringen und deshalb die neue Regelung 30 kWp mal Einheiten im Gebäude. Bevor Sie sich aber jetzt zu früh freuen, die Anwendungsregelung muss beachtet werden. Im ersten Gesetzestext war das noch so für alle Anlagen. Dann aber hat man sich überlegt, nein, es soll Bestandsschutz geben. Das heißt, diese neue Berechnung mit 30 kWp mal Einheiten gibt es erst für neu installierte Anlagen ab 2015. Ja, oder, und das wäre wieder ein Gestaltungshinweis, wenn wir die bisherige Anlage erweitern. Und es gibt im Gesetzestext bis dato keine Vorgabe, wie viel erweitert werden muss. Würde man also nur ein klein wenig erweitern, würde sich dann die neue Grenze anbieten, 30 kWp mal Einheit. Und so kann ich auf dem Dach eine doch ordentlich große Anlage absolut steuerfrei betreiben. Was dann auch noch zum Schluss aber zu beachten ist, es ändert sich nichts bei den 100 kWp pro Steuerpflichtigen. Das ist die absolute Obergrenze. Über diese 100 kWp pro Steuerpflichtigen dürfen wir leider nicht hinausgehen.
Vielleicht auch etwas, was insbesondere wir in unserer Buchhaltungstätigkeit natürlich uns sehr beschäftigt, sind die Neuerungen in der Umsatzsteuer.
Umsatzsteuer, immer wichtig für den Praktiker. Umsatzsteuer ist natürlich das Thema überhaupt.
Und da gibt es ja die erste Grenze, die sich ja auch geändert hat, ist ab wann die Verpflichtung bezüglich der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung besteht.
Die Umsatzsteuervoranmeldung muss ja normalerweise quartalsmäßig eingereicht werden. Wir haben eine Quartalssteuer. Ja, und da gibt es aber dann doch die Lösung, dass wir monatlich einreichen müssen. Die monatliche Abgabepflicht ergibt sich aber erst bei Überschreiten eines Bagatellbetrages. Und der Grenzbetrag war bisher immer 7.500 Euro. 7.500 Euro bezogen auf das Vorjahr. Das hat man nun ebenfalls geändert. Ja, soll auch Bürokratie entlastend sein. Die neue Grenze ist nun 9.000 Euro. 9.000 Euro bezieht sich immer auf die Zahllast des Vorjahres. Was habe ich also beim Finanzamt gezahlt? Und wenn die überschritten werden, dann muss ich monatlich einreichen. Das gilt bereits zum Stichtag 01.01.2025. Das heißt, da werden wohl die einen oder anderen Mandanten umgestellt werden, von monatlich vor allen Dingen auf vierteljährlich. Ob uns das so gut gefällt, na, das ist eine andere Frage. Ich kenne sogar einige meiner Mandanten, die sind da gar nicht glücklich drüber. Warum? Die wollen immer lieber gerne sofort das Geld loswerden. Sie wollen es gar nicht erst ausgeben. Sie wollen auch nicht auf die Gedanken kommen. Und so ist es die Frage, ob diese Umstellung wirklich bei allen Mandanten so gut ankommen wird. Wir haben aber die Pflicht. Das sind also keine freiwilligen Grenzen oder freiwilligen Vorgaben. Und so heißt es eben nun, 9.000 Euro überschritten im Vorjahr, gemeint immer die Zahllast ans Finanzamt, dann muss zwangsweise monatlich, ansonsten bleiben wir beim Kalendervierteljahr.
Sehr gut. Dann haben wir auch eine besondere Unternehmergruppe, nenne ich sie jetzt mal, die ja gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben möchte und auch kann oder muss. Und das sind die umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer. Und da hat sich ja, glaube ich, ganz, ganz viel getan, wenn ich jetzt an den 19 USDG denke. Und ich denke, das ist so eine große Reform, die uns blüht, dass wir dazu viel lieber eine eigene Episode gestalten sollten, wo wir ausführlich über den umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer sprechen sollten, oder?
Ich gebe dir da vollkommen recht, Kevin. Man denkt natürlich immer sofort beim Kleinunternehmer an die Grenzwerte. Die können wir natürlich heute auch erwähnen. Die sollten wir auch erwähnen. Aber die übrigen Lösungen, da ist noch viel, viel mehr passiert. Wir haben jetzt plötzlich einen internationalen Kleinunternehmer und viel, viel mehr. Das machen wir lieber vernünftigerweise in einer neuen Episode. Heute weisen wir darauf hin, es gibt eine neue Grenze für den Kleinunternehmer. Und das ist nun das Vorjahr mit aktuell 25.000 Euro und das laufende Jahr mit 100.000 Euro. Und das ist doch eine ganz große Erweiterung, ein großer Anstieg, vor allen Dingen, wenn wir den laufenden Jahreswert anschauen, der jetzt verdoppelt wurde. Im letzten Jahr noch, 2024 oder auch früher, da haben wir mit 50.000 gearbeitet und der Vorjahreswert war da noch 22.000 Euro. Aktuelle Werte 25.000 und 100.000. Was mich aber wieder besonders interessiert an der Stelle, ist die Anwendung. Ja, ab wann gelten denn diese neuen Beträge? Stichtag 01.01.2025. Das bedeutet, bereits für das Vorjahr 2024 nehmen wir den neuen Wert mit 25.000 Euro zur Hand. Vergessen Sie aber bitte nicht den laufenden Wert, der muss auch immer passend sein. Und so wären das jetzt 100.000 Euro. Und eine Besonderheit muss ich doch noch verraten. Ich kann mich immer nicht zurückhalten. Ja, und diese Besonderheit lautet, mitten im Jahr kann nun ein Kleinunternehmer zur Regelbesteuerung wechseln müssen. Wir haben also keine Werte mehr, die man voraussieht, die man in einer Prognose darlegt. Wir kümmern uns einfach nur darum, wann wird der Grenzwert überschritten. Und das könnte mitten im Jahr passieren. Ja, und so muss ich mitten im Jahr plötzlich als Kleinunternehmer mit Umsatzsteuer arbeiten.
Vielleicht auch noch was weiteres Spannendes, Neues in der Umsatzsteuer, ist die Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistungen. Also insbesondere, wenn ich eben jetzt über auch Schul- und Hochschulunterricht nachdenke.
Ja, diese Befreiungsvorschrift, da ging es ja ziemlich hin und her. Die Deutschen wurden da mehr oder weniger verklagt von der Europäischen Kommission, ihr müsst das unbedingt neu regeln. Und so musste sich der deutsche Staat auch irgendetwas überlegen. Hat er auch gemacht nach langem Hin und Her, aber muss ich ganz ehrlich sagen, aus dem Gesetzestext ist gar nicht mehr so viel Neues rauszulesen. Was man wirklich an Neuigkeiten beachten sollte, was aufgenommen wurde, das ist eine spezielle Steuerbefreiung für die Lehrer selbst. Früher war der selbstständige Lehrer nur über das Bildungsinstitut steuerfrei. Und das musste man eigenständig regeln, das hat man auch gemacht. Ab 2025 ist nun auch der Lehrer selbst steuerfrei, wenn er entweder Allgemeinbildung unterrichtet oder, was er auch noch machen kann, er könnte auch unterrichten und so auf einen Beruf vorbereiten. Das sind die wirklichen Neuigkeiten in dem Zusammenhang, was man beibehalten hat. Ja, hat man lange diskutiert. Das ist das Bescheinigungsverfahren. Das Bescheinigungsverfahren sollte ja abgeschafft werden, hat man dann doch sein lassen. Das heißt, nach wie vor wird die zuständige Landesbehörde entscheiden, ob eine Schule steuerfrei unterrichtet. Das wird sich insofern nicht ändern. Im Moment streiten sich noch die Beteiligten, brauchen wir neue Bescheinigungen, können wir alte Bescheinigungen beibehalten. Das müssen wir alles noch abwarten. Fakt ist, dass aus dem Gesetzestext das, was man eigentlich mal beabsichtigt hatte, gar nicht mehr so viel Neues übrig geblieben ist.
Auch ein Thema, was ich jetzt zum Beispiel das letzte gelesen habe und fand ich super interessant, ist, wo jetzt in der Umsatzsteuer der Ort einer Darbietung, die digital erbracht wird, definiert wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise an ein Streaming denke, an ein Online-Seminar und der Leistungsempfänger ist eben nicht Unternehmer, da gibt es jetzt auch Klarheit durch das Jahressteuergesetz.
Ja, das war ganz besonders wichtig, denn heute ist halt alles digital. Wir haben digitale Veranstaltungen, wir haben digitale Seminare, Sie hören heute digital uns zu. Es gibt so viele Dinge, die einfach heute nur digital passieren. Denken Sie an Influencer, die gibt es ja auch immer öfter, immer mehr vertreten, diese Berufsgruppe. Und so wollte einfach der deutsche Gesetzgeber das Umsatzsteueraufkommen wieder klarstellen, wer hat denn letztendlich das Besteuerungsrecht. Und so ab 2025 klargestellt, immer dort, wo der Leistungsempfänger sitzt. Das heißt, hätten wir eine Privatperson, dann wäre der Leistungsempfänger eben diese Privatperson. Würde die in Österreich sitzen, dann wäre österreichische Mehrwertsteuer ausgelöst. Hat natürlich viele Folgewirkungen, aber auch an die müssen wir uns schon langsam gewöhnen. Wir führen immer mehr Umsatzsteuer ab, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Privatpersonen über den One-Stop-Shop. Wird sich diese Regelung aber überhaupt bei Influencer so großartig auswirken? Das habe ich mich mal gefragt. Meistens sind ja Influencer gar nicht mit Privatpersonen direkt im Leistungsverkehr. Das heißt, meistens ist es ja so, dass die einen Unternehmer haben, mit dem sie Vereinbarungen treffen. Sie erbringen Werbeleistungen und vieles mehr. Und deshalb ist die Frage zu stellen, ob sich da das dort so großartig auswirken wird. Wir haben ja dann bei einem Unternehmer ein Leistungsempfänger, der ein Unternehmer ist, den Ort wieder dort, wo dieser Unternehmer ist. Bei einem ausländischen Unternehmer wäre eine Nettorechnung 13b veranlasst. Und so ist die Frage zu stellen, wen betrifft diese Regelung überhaupt? Naja, ich könnte mir vorstellen, Webinare. Anbieter von Webinaren, da haben wir Live-Veranstaltungen. Dort geht es wirklich um die Frage, wer nimmt teil und was ist der Leistungsempfänger? Wo befindet sich der Leistungsempfänger? Da würde diese neue Regelung dann auch greifen. Privatpersonen dort, wo der Wohnsitz der Privatperson eben ist.
Und ein letztes umsatzsteuerliche Thema würde ich doch noch gerne aufgreifen wollen. Insbesondere wenn es um den Fall der Differenzbesteuerung geht. Auch da hat es eine Neuerung gegeben bezüglich der Steuerfreiheit oder der Bagatellgrenze, die da angehoben worden ist.
Ja, die Margenbesteuerung oder Differenzbesteuerung, ein absolutes Sonderthema. Fällt mir übrigens gleich mal ein, im Kleinunternehmerbereich auch eine tolle Besonderheit. Denn ich darf hier nicht nur die Marge als Umsatz aufnehmen, um den Kleinunternehmer zu prüfen, sondern den gesamten Umsatz. Ich darf also nur wirklich die gesamte Einnahme nehmen. Ja, aber bei dieser Margenbesteuerung, was macht man da umsatzsteuerlich? Na, man nimmt die Differenz aus Einkaufspreis und Verkaufspreis. Und diese Differenz ist immer brutto, das heißt, die Mehrwertsteuer steckt schon drin. Man rechnet die Mehrwertsteuer bei der Margenbesteuerung immer mit 19% heraus. Es gibt bei der Margenbesteuerung keine ermäßigte Besteuerung. Es gibt keinen Nullsteuersatz. Wir haben immer 19% im Spiel. Das macht das Thema wieder einfacher. Ein Second-Hand-Laden, der zum Beispiel eben Gebrauchtwaren verkauft, wird das immer gerne annehmen, denn wir hatten ja in dem Zusammenhang nicht immer den Vorsteuerabzug. Und so ist die Margenbesteuerung sehr beliebt. Ja, aber wir wollten ja feststellen, was Neues daran gibt. Man kann eine Gesamtmarge bilden. Und diese Gesamtmarge hat den riesen Vorteil, dass sie Negativmargen mit Positivmargen verrechnen können. Das funktioniert aber nicht mit allen Einkaufspreisen, die Sie da so kennen. Das funktioniert nur mit Einkaufspreisen. Alter Bagatellwert 500 Euro, neuer Bagatellwert ab 2025 750 Euro. Immerhin eine doch entsprechende Anhebung.
Dann lass uns doch mal das Thema der Umsatzsteuer verlassen und vielleicht auch noch mal zu einem etwas unbeliebten Thema, aber doch sehr, sehr wichtigen Thema kommen, nämlich der Abgabenordnung.
Die Abgabenordnung.
Ja, macht nie viel Spaß, meine persönliches Empfinden, aber es ist ja doch elementar und irgendwie so das Mantelgesetz, so habe ich es immer in der Uni gelernt. Da gibt es ganz wichtige Neuerungen, wenn ich an die Aufbewahrungsfristen denke. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich mir auch am liebsten eine eigene Episode mit dir wünschen würde, dass wir da vielleicht nochmal dittiger drüber reden, wie die Aufbewahrungspflichten sich verändert haben und was wir vielleicht auch für die Buchhaltung zu berücksichtigen haben.
Ich glaube auch, wir sollten uns da nochmal näher Gedanken machen, auch gerade im Zusammenhang mit der ganzen digitalen Welt, die da heute so passiert. Was wir hier nochmal feststellen wollen, wir haben neue Aufbewahrungsfristen bekommen, aber nur für einen Teilbereich unserer aufbewahrungspflichtigen Unterlagen. Und dieser Teilbereich, das sind die ordnungsgemäßen Rechnungen, ja, und das sind Buchungsbelege aller Art. Nur für diese beiden Bereiche neue Aufbewahrungsfrist mit 8 Jahren. Beim Rest ändert sich nichts. Da müssen Sie weiter 10 Jahre aufbewahren, zum Beispiel für sämtliche Steuererklärungen, die Abschlüsse, alles, was es in dem Zusammenhang an Unterlagen gibt, da ändert sich gar nichts. Geändert also nur wirklich für Rechnungsbelege, egal ob Eingang oder Ausgang oder eben für Buchungsbelege aller Art. Ich glaube, das müssen wir unbedingt noch einmal in einer gesonderten Episode aufnehmen. Freue mich schon drauf. Für heute aber, glaube ich, soll es das gewesen sein.
Und noch einen weiteren Punkt, auch etwas, was wir jahrelang, ich glaube, ich kenne es gar nicht anders, ist und sich jetzt verändert hat, ist die Bekanntgabefiktion. Da hat sich ja auch etwas ganz Wichtiges getan und wir werden in Zukunft, was Fristen angeht, anders rechnen lernen.
Ja, wir müssen anders rechnen. Abgabenordnung macht ja auch Spaß. Wir können auch rechnen dabei. Wir haben bisher immer gerechnet mit 3 Tagen. Das war so diese übliche Bekanntgabefrist. Innerhalb von 3 Tagen oder nach oder mit dem 3. Tag war der Steuerbescheid bekannt gegeben. Und es war völlig egal, ob das einen Tag früher oder auch einen Tag später passiert. Das muss man gegebenenfalls nachweisen. Bekannt zu geben ist immer oder ist fiktiv festgelegt am 3. Tag. Im Postgesetz und im Postbereich lief das aber mit der Post nicht immer so, wie es laufen sollte. Und so haben die eine verlängerte Zustellungsfrist mit aber einer erhöhten Gewährleistung. Sie müssen also jetzt dafür sorgen, dass wirklich die Post fast zu 100% ordnungsgemäß zugestellt wird. Dafür braucht man mehr Zeit. Und so gibt es eine neue zeitliche Regelung mit 4 Tagen, die man in die Bekanntgabefiktion in der Abgabenordnung übernommen hat. Und es ist für uns ein klein wenig länger Zeit, den Einspruch einzulegen. Wir haben 1 Tag länger Zeit, das freut uns natürlich, 1 Tag mehr. Wir haben weiterhin die Sonntags-Feiertags-Regelung. Das wollte man zwischenzeitlich mal abschaffen, ist aber doch beibehalten worden. Und so will man nochmal beachten, 4 Tage, das ist die neue Bekanntgabefrist. Würden diese 4 Tage auf einen Sonntag, Samstag oder Feiertag fallen, würde sich die Frist verlängern auf den nächsten Werktag. Ja, und dann können wir die Einspruchsfrist dazu nehmen. Und die Einspruchsfrist ist immer noch gleichbleibend 1 Monat geblieben.
Jetzt hast du so schön gesagt, sonntags, freitags und samstags. Und das ist für mich das Schönste, woran ich denken kann, wenn ich an die letzte Änderung, über die wir sprechen möchten. Nämlich, es gab eine Änderung im Biersteuergesetz. Und da gibt es nämlich jetzt neue Steuerfreimengen für die Haus- und Hobbybrauer, dass wir eben statt wie zuvor 2 Hektoliter kosten, also steuerfrei brauen durften, jetzt sogar ganze 5 Hektoliter steuerfrei brauen dürfen. Und das ist doch mal wirklich eine richtig tolle Steuer.
Ja, vielleicht die wichtigste Regelung überhaupt, wenn es um die Neuigkeiten gibt 2025. Sie können sich mehr Bier selbst brauen und alles steuerfrei. Ist es nicht toll? Ach. Der Gesetzgeber denkt doch mal wirklich auch an das Positive im Leben.
In jedem Fall sind das mal gute Neuigkeiten. Und ich denke, mit so einer guten Neuigkeit schließen wir auch die heutige Episode ab. Und wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie alle zugehört haben und freuen uns, Ihnen jetzt schon auch einen Ausblick geben zu können, was die nächsten Episoden für Sie bereithalten. Und wenn Sie uns zugehört haben, freuen wir uns auch immer gerne, wenn Sie uns 5 Sterne hinterlassen oder eine positive Bewertung zu unserem Podcast. Und sonst bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich bei Anita für die heutige Episode und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kevin. Ich muss jetzt zum Bier brauen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered bei Stotax und BBH Fortbildung.